Herzlich willkommen zur zweiten Folge von L3, dem Podcast, bei dem Compliance auf Nachhaltigkeit trifft. L3, das ist Loop, das ist Leitner Leitner und Leitner Law. Mein Name ist Martin Reichezeder, ich bin Mitgründer und CEO von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. In der heutigen Folge unterhalten wir uns über das Thema oder über den Mythos G in ESG. Also es geht heute um das Thema Governance und für dieses Thema habe ich einen besonderen Gast bei mir im Studio. Bei mir ist heute der Rainer Brandl von Leitner Leitner. Lieber Rainer, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Magst du vielleicht ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist dein Spezialgebiet?
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Man könnte sich ja die Frage stellen, was macht Rainer Brandl in einem Podcast zu ESG, weil ich aus einer ganz anderen Schiene herauskomme. Also ich bin Steuerberater, kein Wirtschaftsprüfer, also auch nicht in der Abschlussprüfung tätig und habe mich vor rund 20 Jahren auf das Thema Finanzstrafrecht spezialisiert. Also komme eher aus dieser steuer- und strafrechtlichen Ecke heraus. Aber dennoch glaube ich, ja, dass ich einen wesentlichen Beitrag zu dem ESG, vor allem zum G, leisten kann, weil ich einfach draufgekommen bin, dass die Governance ein ganz ein wesentlicher Bestandteil ist, der ganz eng verzahnt ist, sage ich mal, auch mit diesen steuerlichen und strafrechtlichen Vorgaben. Und wie jetzt dieses Thema aufgekommen ist, habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, da muss man sich draufsetzen. Da bedarf es, glaube ich, auch der Aufklärung und fast auch ein bisschen missionarischer Tätigkeit, weil es für enorm wichtig halt.
Absolut, du redest da heute mit einem Compliance Officer. Ja, also wenn wir über Governance reden, reden wir ja über Compliance. Das ist ja auch ein Herzensthema und in Wahrheit nicht nur Job, sondern eine Berufung bei mir. Ja, insofern freue ich mich schon total auf diese Folge und auf diese Diskussion. Ich lasse dich noch nicht gleich starten. Okay. Ja? So. Wir haben jetzt erst die zweite Folge. Ja, wir haben vor 2 Wochen begonnen. Und ich habe mir für die damals erste Folge was überlegt. Das nennt sie wiederkehrendes Element. Bei uns nennen sie das ein Wordwrap. Ja, ein Element und ein etwas, das immer wieder kommt. Ja, und in Wahrheit wirf ich da 3 Wörter hin. Und ich darf dir ersuchen, zu jedem Wort dir was einfallen zu lassen. Das, was da zuerst in den Sinn kommt, wirfst du mir einfach zurück, damit wir uns ein bisschen einstimmen auf dieses Thema. Das heißt, unser wiederkehrendes Element bei L3 ist der Wordwrap mit dem ersten Wort Compliance.
Ja, da schlägt natürlich der Jurist bei mir durch. Für mich ist das sich an Regeln halten, aber dafür den Rahmen schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Das zweite Wort, weil L3 Compliance trifft Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der mich schon ganz, ganz früh sehr, sehr beschäftigt hat. Kommt natürlich sehr stark, glaube ich, aus dem Ökologischen heraus und bedeutet für mich so handeln, ja, dass auch die Generationen nach uns noch gut leben können.
Jetzt hast du es ja fast vorweggenommen. Jetzt redest du von Generationen danach. Das dritte Wort ist nämlich Zukunftsfähigkeit.
Ja, ich glaube, da ist die Antwort ja nahezu die gleiche. Ich bin einfach der festen Überzeugung, wenn wir unser Handeln nicht so ausrichten, dass wir, sagen wir, uns an bestimmte Regeln halten, und das müssen nicht nur Gesetze sein. Ja? Also das können ja auch Werte sein, denen man sich verbunden fühlt. Ja? Und man das Handeln nicht darauf auslegt, dass jetzt nicht maximales Abschöpfen, maximales Ausnutzen im Jetzt, sondern an die Zukunftsgeneration zu denken. Ich glaube, dann ist man zukunftsfähig und es ist aus meiner Sicht auch das Gebot der Stunde. Also es kann nicht sein, dass wir die letzte Generation sind.
Absolut, absolut. Danke, das ist eine wunderbare Überleitung in das Thema. Du hast gesprochen von Rahmen schaffen beim Thema Compliance. Wenn wir nämlich von Governance sprechen, sprechen wir auch von Compliance. Wir fangen aber an mit dem Mythos. Ja, warum Mythos? Ja, wir haben uns in der Vorbereitung ganz kurz unterhalten, dass das G eigentlich ein bisschen unterrepräsentiert ist, weil wir, wenn wir von ESG sprechen, oft nur vom E und vom S sprechen. Magst du vielleicht ganz kurz ausführen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist E, was ist S und was ist G und warum ist G eigentlich genauso wichtig wie das andere?
Ja, ich glaube, das E und S, das ist in aller Munde, ja. Also da geht es um ökologische Ziele, also da geht es um den Klimawandel, da geht es um CO2-Ausstoß. Also das ist, glaube ich, da ein ganz zentrales Element. Und beim S geht es um, sage ich mal, die sozialen Werte, also dass wir uns, ja, keine Kinderarbeit machen, also dass man divers ist. Also ich glaube, das sind da ganz wichtige Themen, die ja, glaube ich, sehr populär sind, gerade in der jungen Generation. Mhm. Ja. Und dann kommt dieses Sperre Governance, mit dem man, glaube ich, aufs Erste nicht viel anfangen kann. Aber ich glaube, ohne Governance funktioniert weder das Ökologische noch das Soziale. Also wie du gesagt hast, man braucht einen Rahmen, den man vorgeben muss, damit man diese Ziele dann auch verfolgen kann.
Was ist jetzt, wenn du jetzt jemandem Governance erklären müsstest, was ist Governance? Der Rahmen, aber wie umschreibt man oder beschreibt man Governance griffiger außer einen Rahmen? Oder ist Rahmen tatsächlich schon die perfekte Beschreibung von Governance?
Naja, der Rahmen, glaube ich, beschreibt schon sehr gut, weil es ja nicht darum geht, mit Compliance Regeln vorzugeben, sondern ich sage einmal, ja, ich verwende gerne das Wort Leitplanken zu verwenden, innerhalb der man sich bewegen kann. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Klimaziel verfolge, ja, und ich sage, ich möchte, keine Ahnung, den CO2-Ausstoß vermindern, dann gibt es ja nicht einen Weg dazu, sondern da kann es viele Wege dazu geben. Und dann muss ich einfach definieren, innerhalb welchen Rahmen ich mich bewege und welche Prioritäten ich setze. Und das ist jetzt gerade in meinen Unternehmen wichtig, dass da, sage ich mal, von der Führungsebene hier vorgegeben wird, wie man sich das Ganze vorstellt und wie man sich die Rahmenbedingungen vorstellt, dass man dorthin kommt. Ja. Mhm. Und das würde ich auch als Governance verstehen, dass man sich mit dem Thema A beschäftigt, aber nicht nur beschäftigt, sondern sich überlegt, wie gehe ich es an und wie setze ich es um, wie bringe ich es auf die Straße. Ja.
Du hast jetzt mit Werte, hast du eigentlich was ganz was Wichtiges gesagt, also mit dem Thema, wie verhalten wir uns und die Vorgaben, weil wenn wir von Werten und von Vorgaben sprechen und von, nennen wir sie Prinzipien, nennen wir sie was auch immer, sprechen wir automatisch von der Compliance. Weil die Basis für Compliance ist ja in Wahrheit die Kultur und die Kultur speist sich von einem Werteverständnis. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir von ESG sprechen und von der Governance sprechen, stellt sich natürlich immer die Frage, muss ich? Ja, als Unternehmerin oder als Unternehmer ist gerade bei der gesamten Regulatorik, die auf uns zukommt, die auf die Unternehmen zukommt, ist immer die Frage, muss ich? Jetzt ist das vielleicht bei E und bei S, beim Messen von CO2-Ausstoß, da mangelt es vielleicht noch ein bisschen am Verständnis. Beim S tut man sich nur ein bisschen leichter, bei muss ich oder muss ich nicht, weil die Wahrung der Menschenrechte, das ist keine Frage, muss ich oder muss ich nicht. Ja. Beim Thema Governance, dass ich einen Rahmen vorgibt, da diskutiert man meistens auch nicht. Beim Thema Compliance als solches kommt die Diskussion aber wieder. Ja? Und jetzt ist meine Frage, ist Compliance deiner Ansicht nach etwas, was eine gesetzliche Verpflichtung ist oder überhaupt eine rechtliche Verpflichtung ist? Oder ist es etwas, wo man sagt, das ist nice to have? Ja? Weil es halt gerade modern ist mit der Nachhaltigkeit.
Ja, es ist für mich eine faktische Notwendigkeit. Ja? Also da gibt es auch natürlich Komponenten, wo man sagt, es ist ein gutes Stück auch gesetzliche Verpflichtung, ja, weil es ja in vielen, sage ich mal, Bestimmungen Ansätze gibt, dass man bestimmte Maßnahmen ergreifen muss. Ja. Aber für mich ist es eine faktische Notwendigkeit. Und vielleicht nochmal zurückzukommen auf dieses Governance. Ja. Dieses Governance, dieses G im ESG bedeutet ja Unternehmenspolitik. Ja. Und Unternehmenspolitik heißt jetzt für mich, ich verpasse mir Grundsätze, man könnte auch sagen Grundwerte. Mhm. Oder vergleichen wir es mit unserer Bundesverfassung. Ja, wir haben eine Bundesverfassung. Warum haben wir die? Weil wir sagen, wir brauchen, sage ich mal, Vorgaben, an denen wir uns halten können, an denen wir einfach unser gesamtes Handeln dann messen. Das heißt, die gesamte Gesetzgebung muss letztendlich dann der Bundesverfassung standhalten. Und in der Bundesverfassung gibt es so Grundprinzipien. Und ich glaube, dass jetzt mit diesem ESG, also vor allem mit dem I und mit dem S, ein neues Grundprinzip dazu gekommen ist. Also nicht mehr wirtschaftlicher Erfolg und Profit um jeden Preis an erster Stelle, sondern eben nachhaltiges Wirtschaften unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte. Mhm. Und damit jetzt dieses neue Grundprinzip in die tägliche Praxis umgesetzt werden kann, bedarf es einer Governance und insbesondere einer Compliance, die dann genau bestimmt, wie dieser Rahmen ausschaut, wie der Weg dorthin möglich ist.
Nach dem, was du jetzt gesagt hast, würde ich meinen, dass G immer schon da gewesen ist. E und S jetzt neu reguliert ist, weil es auch immer schon da gewesen wäre, dass ich sorgsam mit der Schöpfung umgehe und dass ich die Menschenrechte wahre, kommt jetzt nicht erst durch ESG. Es ist halt jetzt in Form gegossen und in Regulatorik gegossen, im Zusammenhang mit dem Aspekt oder mit dem großen Themengebiet der Nachhaltigkeit. Aber das Thema Rahmen, das Thema Unternehmenswerte, das Thema Regeln, das hat es ja vorher auch schon gegeben. Ja, jetzt sprichst du da im Zusammenhang mit dem G von einer faktischen Notwendigkeit. Ich würde sagen, das ist die Grundlage und du nennst es eine faktische Notwendigkeit. Ich würde auch sagen, aus den letzten Gesetzgebungen würde ich sogar eine gesetzliche Verpflichtung ableiten, nämlich aus dem Hinweisgeberinnenschutzgesetz. Hinweisgeberinnenschutzgesetz sagt ganz klar, ich brauche Prozesse, ich brauche verantwortliche Personen, ich brauche einen Kompetenzaufbau, Informationen, ich muss einen Kanal zur Verfügung stellen und ich muss mit den Risiken, die gemeldet werden, auch wieder was tun. In Wahrheit habe ich ja auch da die drei Säulen mit der Prävention, dem Erkennen und dem Reagieren auf die Risiken. Das heißt, da würde ich tatsächlich aus dem Hinweisgeberinnenschutzgesetz, würde ich da schon die Verpflichtung zu Compliance tatsächlich ableiten, wenn jemanden, zum Beispiel der Paragraph 25 aus dem GmbH-Gesetz, zu kryptisch ist mit internes Kontrollsystem. Aber es ist spannend zu sagen, dass G eigentlich immer schon da gewesen ist, weil ja sehr viele meinen, dass ESG ein Trend ist. Und etwas ist, was jetzt durch die EU gekommen ist. Also insofern würde ich sagen, das ist ein spannender Ansatz und eigentlich etwas, wo man auch wieder was gelernt hat.
Eine neue Facette hätte ich schon vernommen jetzt. Zum einen durch die künftige Erfordernis dieser Berichterstattung kommt es zu einer bestimmten Sichtbarmachung. Ja? Also ich habe mich bisher schon, sage ich mal, compliant verhalten können, ich habe das einfach leben können, ich habe jetzt schon eher eine Grundsätze verfolgen können und das alles schon machen können, nur man hat vielleicht darüber nicht geredet oder man hat das unter Anführungszeichen nur auf eine Homepage gestellt, aber jetzt gibt es jetzt, sage ich mal, im Rahmen der Berichterstattung halt auch einen eigenen ESG-Report, einen eigenen ESG-Bericht, wo eben nach einer bestimmten Struktur, leider wissen wir es in Österreich noch nicht, wie die genau ausschauen wird, weil die Gesetze noch fehlen, aber wo bestimmte Themen abzuarbeiten sind. Ja? Und sie sind ja momentan noch gar nicht mit der Verpflichtung verbunden, dass ich jedes umsetzen muss. Ich kann auch sagen, na, von der CO2-Reduktion halte ich überhaupt nichts und darum mache ich es nicht. Ja? Oder betrifft mich nicht, weil. Ja? Also ich habe da noch jede Möglichkeit. Aber es kommt jetzt zu einer Sichtbarmachung und ich muss jetzt Farbe bekennen. Mhm. Mache ich es oder mache ich es nicht? Das ist der neue Aspekt. Und der zweite neue Aspekt ist, dass dieses G für mich letztendlich eine Doppelfunktion hat. Ja? Und auch das kommt in der Struktur der Berichterstattung klar zum Ausdruck. Das war, was ich jetzt schon umschrieben habe, dieser allgemeine Rahmen, ich sage diese Klammer, die dieses G über das E und S spannen kann, Punkt 1, aber auch die Verfolgung eigenständiger Inhalte. Und da werden insbesondere vier Bereiche angesprochen. Und zwar ist das einmal die Lieferketten-Sorgfalt. Das ist der Punkt 1. Dann ganz ein zentraler Punkt, die Korruptionsbekämpfung. Dann aber auch noch, sage ich mal, wie geht man mit Lobbying um? Und als vierter Punkt, Zahlungspraktiken, was ein bisschen auch mit der Lieferkette zusammenhängt, also wie verhalte ich mich meinen Lieferanten gegenüber, was Zahlungsfristen anbelangt. Und als Unterpunkt in dem Ganzen ist auch noch drinnen letztendlich dieses Hinweisgeberschutzsystem, auch als Teil einer Unternehmenspolitik. Und das Tierwohl, glaube ich, wird auch noch explizit dort erwähnt. Ja. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, man hat vier oder fünf oder sechs Bereiche, je nachdem, wie man dann zählt, die man dann schon auch gezielt verfolgen muss, wenn ich sage, ich möchte ESG-konform Bericht erstatten. Weil aktuell hat so jeder für sich ja selber ein bisschen definieren können, welche Schwerpunkte man setzt, welche Grundwerte man sich verpasst. Und da kommt jetzt, glaube ich, durch das G schon eine bestimmte Vorgabe, wo man sagt, da gibt es einen Mindestinhalt, da wird man nicht drüber hüpfen können.
Mhm. Das heißt, das ist in Wahrheit, diese Punkte, die du da jetzt aufzählt hast, sind quasi die Spielregeln, an die muss ich mich halten und zu diesen Punkten sollte ich mich zumindest äußern, beziehungsweise Maßnahmen im Unternehmen entsprechend auch umgesetzt haben.
Genau.
Aber über das G, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine laienhafte Frage, aber über das G muss ich ja tatsächlich jetzt auch schon berichten. Also, weil, so, wenn ich jetzt an den Lagebericht denke, dann muss ich ja jetzt auch schon sagen, wie bin ich denn in der Compliance aufgestellt, welche Maßnahmen habe ich denn gesetzt, um genau diese Regelkonformität auch herzustellen und um in Wahrheit wie schaut mein Risikomanagement aus? Also wenn ich von Compliance spreche, spreche ich ja immer von einem Risikomanagement. Das heißt, das Thema G ist keine Neuerung bei der Berichterstattung, weil jetzt schon Teil des Lageberichts.
In diesem Sinne nein, genau. Und das zeigt sich auch, dass in einzelnen Berichtspunkten da diese EU-Verordnung letztendlich ja fordert, es ja Gleichklang gibt. Teilweise dann auch sogar dann in den Kommentierungen auf die nationalen Bestimmungen im UGB verwiesen wird. Ich denke da zum Beispiel auch an die Corporate Governance letztendlich, die ja jetzt auch schon eine große Rolle spielt, gerade in größeren Unternehmen. Also da gibt es sicher viel Gleichklang. Und die große Herausforderung in der Praxis für uns ist aber jetzt die herauszufinden, wo kommt was Neues dazu, wo muss man vielleicht etwas detaillierter einsteigen. Das ist sicher ein Punkt, an dem wir noch viel zu arbeiten haben werden. Ja.
Jetzt, weil du hast jetzt Punkte aufgezählt, wie Lieferketten-Sorgfalt, wie Korruption. Das, insbesondere die Korruption gilt ja als Klassiker in der Compliance, also Maßnahmen zu implementieren, um Interessenskonflikte zu erkennen und mit Interessenskonflikten was zu tun, beziehungsweise auch korruptes Handeln zu identifizieren, etwas damit zu tun, zu vermeiden, das Risiko zu minimieren, das sind Klassiker in der Compliance. Plötzlich kommt die Lieferkette dazu und ich unterstelle sehr vielen Unternehmen, dass sie tatsächlich Maßnahmen implementiert haben, damit zumindest das Korruptionsrisiko ein geringes ist. Ja, weil man schaut sich schon an, mit wem mache ich denn ein Geschäft, und Integrität ist ja nicht, nach meinem Spruch und nach meinem Verständnis, ist es ja nicht verhandelbar. Das heißt, grundsätzlich würde ich behaupten, dass Unternehmen jeder Größe zumindest ein Verständnis haben, dass ein korruptes Verhalten nicht zielführend ist und dass das keine Grundlage für Business sein kann. Das unterstelle ich jetzt. Das Thema Lieferkette, wenn ich da jetzt an KMUs denke, dann ist das tatsächlich ein Thema, wo sie wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten haben werden. Erstens zu verstehen, was ist denn damit gemeint. Zweitens glaube ich, dass sie gar keine Strukturen im Unternehmen haben, nämlich diese Anforderungen aus den Lieferketten-Sorgfaltspflichtungsregularien, also wenn man jetzt das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nimmt oder auch das EU-Lieferkettengesetz, wie auch immer, also wenn man diesen ganzen Themenkomplex nimmt, dass die gar nicht wissen, wie sie das umsetzen. Das wird wahrscheinlich eine große Herausforderung werden, und da wird das Thema G wahrscheinlich tatsächlich zur Herausforderung, obwohl es nichts Neues ist.
So ist es. Ich glaube, ein Punkt in dem Zusammenhang, den man noch beachten muss, ist das, mit welchem Unternehmen habe ich es zu tun. Ja? Wenn ich es mit einem großen börsennotierten Konzern zu tun habe oder mit einem großen Unternehmen, dann wird für die in der Tat nicht viel Neues dazukommen, weil ja da die in vielen Bereichen ja ohnehin schon Maßnahmen getroffen haben. Die haben teilweise eigene Compliance-Abteilungen, die sich schon bisher mit diesen Themen beschäftigt haben. Eine große Herausforderung kommt, sage ich mal, wie ich das gerne bezeichne, auf diesen Mittelstand zu, ja, auf diesen KMU-Mittelstand, die dann vielleicht oft auch Werte haben, die einfach gelebt werden, ja, aber die nicht in dieser Form, sage ich mal, niedergeschrieben sind, die nicht ganz so strukturiert angegangen werden. Und da sind dann solche neuen Vorgaben, sich auch Gedanken über die Lieferkette zu machen, natürlich große Herausforderungen. Aber ich glaube, da sollte man sich auch nicht so sehr davor fürchten, ja, weil ich schon der Meinung bin, man hat ja jetzt nicht, sage ich mal, ein System über alle drüber zu stülpen, ja, sondern ich muss mir das jeweilige Unternehmen anschauen und muss sagen, was brauche ich an Mindestanforderungen, was brauche ich für mein Unternehmen, für mein eigenes Business. Und ich glaube, wenn man sich das dann nüchtern analysiert, komme ich vielleicht drauf, dass ich diese Lieferketten-Sorgfaltspflicht, keine Ahnung, im Hinblick auf 5, 6, 7 oder 10 Lieferanten einmal in einem ersten Schritt angehen muss und nicht auf meine gesamte Lieferantendatei mit, keine Ahnung, 100. Ja. Also ich glaube, dieses Gewichten spielt da eine große Rolle.
Ja. Und bei der Governance, du hast das gerade gesagt, mit den Mindestanforderungen, vielleicht können wir da kurz eine Lanze brechen für das Thema Compliance, weil Compliance ist schon immer nur das, was ich selber daraus mache. Also ich kann ein Monster drüber stülpen, oder ich kann mich an die Mindestanforderungen halten und kann aber tatsächlich das ausrichten nach meinem Business. Das heißt, Compliance ist schon immer das, was ich mache, und auch die Governance ist in dem Fall das, was ich daraus mache. Und im besten Fall lehne ich es an das Business an, damit ich das Business damit auch entsprechend unterstütze. Also ich glaube, diesen kleinen Shoutout oder zumindest diese Lanze.
Ja, definitiv. Ich möchte es noch ein bisschen präzisieren. Diese Mindestanforderungen, die würde ich eher im Zusammenhang mit der Berichterstattung sehen. Also da muss ich einfach wissen, was muss mindestens drinstehen, damit ich diesen Berichtspflichten erfülle. Im Zusammenhang mit der Compliance würde ich eher sagen, der risikobasierte Ansatz, wie man zum Beispiel in der Geldwäsche ja kennt, oder auch, wenn er ja im ESG vorkommt, diese Wesentlichkeitsanalyse. Ja? Also ich sollte das bei mir machen, ja, nicht was mindestens oder maximal erforderlich, sondern was für mich sinnvoll ist, was für mich noch einen Sinn macht und einen Mehrwert schafft. Ja. Natürlich, völlig verweigern wird nicht funktionieren, das ist leuchtet, glaube ich, jedem ein, aber innerhalb der Anwendung, glaube ich, habe ich dennoch einen zulässigen Spielraum, innerhalb dessen ich mich bewegen kann, was für mich passt, was für mich notwendig ist und was mir gut tut. Mhm. Weil eines darf man nicht vergessen, wenn man jetzt hergehen würde und über so ein mittelständisches Unternehmen da, keine Ahnung, ein Feld und eine Compliance drüber stülpen würde, ja, wenn man das machen würde, das würde nicht funktionieren. Ja. Die könnten ja nur sagen, ja, wir haben ein super tolles Compliance-Programm, vielleicht auch nur IT unterstützt, das ist alles perfekt. Und wenn man dann aber, glaube ich, einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen fragen würde, na, wie ist denn das jetzt angekommen? Die sagen, ja, das ist irgendwo im System drinnen und keine Ahnung, was damit wirklich passiert. Was will ich damit sagen? Das Entscheidende ist ja das, dass ich dann diese Maßnahmen, die ich da mir ausdenke, dass ich die dann auch auf die Straße bringe. Mhm. Es muss dann gelebt werden. Mhm. Und da darf man ein Unternehmen, eine Organisation auch nicht überfordern. Ja? Weil da bedarf es auch eines guten Commitments, da muss man die Leute abholen. Mhm. Natürlich positive Vorgabe von oben, das ist natürlich das Wichtigste, völlig klar.
Da kommen wir später noch dazu, ja. Zu oben. Ja.
Aber auch, man muss die Leute mitnehmen. Ja? Die Leute müssen mitmachen. Und jetzt, das darf dann keine Überforderung sein.
Wenn du von Überforderung sprichst, dann muss man da vielleicht die Illusion nehmen, natürlich ist das Thema Governance und das Thema Compliance ein Aufwand. Ja? Also so illusorisch darf man nicht sein, dass man glaubt, das mache ich einfach so. Ja? Das ist tatsächlich ein Aufwand, es ist eine Herausforderung. Aber wenn du nämlich von der Wesentlichkeit sprichst, dann fällt mir die Wesentlichkeitsanalyse ein und die spricht ja auch von Herausforderungen, sie spricht aber insbesondere auch von Chancen. Und jetzt haben wir die Nachhaltigkeitsberichterstattung, wo die Wesentlichkeit ja eine wesentliche Rolle spielt. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären, was mit der Wesentlichkeitsanalyse auf sich hat?
Ja, ich denke, so nach meinem Verständnis muss man sich einfach darüber Gedanken machen, was hat in meinem Unternehmen wirklich Auswirkungen und das im Positiven wie im Negativen. Mhm. Also müsste ich sagen, nicht nur im Negativen, sondern auch im Positiven.
Also Chancen.
Also welche Chancen birgt es, welche Risiken birgt es. Also das muss man einfach einmal klar machen, weil wenn ich, sage ich mal, rein in Österreich tätig bin als Unternehmen und keine internationalen Berührungspunkte habe, naja, dann fällt halt in bestimmten Bereichen einmal schon ein wesentliches Risiko weg oder dann tun mich schon viel, viel leichter, sage ich mal, oder dann brauche ich sicher nicht so einen großen Schwerpunkt auf Korruption setzen, wie das ist, wenn ich, sage ich mal, in Ländern tätig bin, die auf dem Korruptionswahrnehmungsindex, sage ich mal, halt da schlecht abgeschnitten haben. Also das ist, glaube ich, da schon mal ein Punkt. Und das muss ich auf meine Geschäftsbereiche analysieren. Ja? Oder ich kann dann auch sagen, welche Abteilungen sind besonders involviert. Na, die werden eine Spezialbehandlung brauchen. Ja? Und dann gibt es viele Abteilungen, bei denen es vielleicht ausreicht, wenn ein bestimmtes Risikobewusstsein, Awareness, wie man so schön sagt, geschaffen wird. Ja? Und dann der zweite Punkt, weil man auch von dieser doppelten Wesentlichkeitsanalyse spricht, die muss man dann auch überlegen, welche finanziellen Auswirkungen hat das Ganze. Ja? Also wie wirkt sich diese Chance oder dieses Risiko letztendlich finanziell aus? Und eines von beiden, wenn das erfüllt ist, dann muss ich mich damit näher beschäftigen und man natürlich beide Sachen erfüllt sich umso mehr. Also man wird das also in eine Matrix bringen müssen und letztendlich mit dem Ergebnis, dass ich bestimmte Bereiche wahrscheinlich ausklammern werde können und dass ich dann vielleicht ein paar Bereiche identifiziere, um die ich mich dann etwas besser und intensiver kümmern werde müssen. Und auch vielleicht prioritär, da, also auch in der zeitlichen Abfolge. Ja? Also ich werde nicht die Themen angehen, wo ich zum Schluss komme, ja, da habe ich eher ein geringes Risiko oder da gibt es kaum Risiken. Auf das werde ich mir nicht so als erstes draufsetzen, sondern ich werde die Themen angehen, wo ich sage, okay, da habe ich die größten Risiken, das mich trifft oder auch die größten Chancen, die ich wahrnehmen kann und damit auch die größten Auswirkungen, ja, wenn dort was schief geht oder wenn ich dort positiv realisiere, größere Erfolgsaussichten, ja, dann werde ich dort primär meinen Fokus hinlegen.
Das bedeutet für mich aber, man kommt an einem systemischen Ansatz in der Compliance ja gar nicht vorbei. Einfach zu sagen, Dinge passieren bei mir im Unternehmen einfach so und ich habe eh eine Kultur und ich habe eh Werte, wird zu wenig sein. Darum ist der Fokus auf das G tatsächlich relevant. Weil wenn wir jetzt nur mal kurz zusammenfassen, warum Mythos G? Weil wir uns eigentlich, wenn wir beim Thema Nachhaltigkeit immer um das E und um das S kümmern. G ist aber die Grundlage für die Trendthemen E und S, wenn man es so nennen will. Also weil G, also Governance ist immer schon da gewesen, war auch jetzt immer schon Teil des Lageberichts. Das heißt, man hat jetzt auch schon darüber berichten müssen. Nachhaltigkeitsberichterstattung, das G wird ein wesentlicher Bestandteil sein, also war vorher schon, wird jetzt ein ganz wesentlicher Bestandteil sein, weil Thema Lieferkette, Thema Korruption, Lobbying und, sind zumindest die Grundelemente, die ich berücksichtigen muss. Aus dem leiten wir dann ab für die Nachhaltigkeit, die basierend auf der Wesentlichkeitsanalyse, doppelte Wesentlichkeit, Chancen und Herausforderungen auch im Zusammenhang mit meiner Governance, da komme ich an einem systemischen Ansatz schlichtweg nicht vorbei. Das heißt, ich brauche, und da sind wir wieder bei der faktischen Verpflichtung auch, und eigentlich auch bei der gesetzlichen Verpflichtung, weil ja das, die Nachhaltigkeitsberichterstattung genau das auch fordert, ich brauche ein Compliance-Management-System. Ich muss dieses Thema Governance systemisch verfolgen, weil sonst kann ich ja diese Datenpunkte, sei es jetzt die Chance oder die Herausforderung, die kann ich ja sonst überhaupt nicht liefern. Das heißt, ich brauche systemisch, um Daten liefern zu können. Und jetzt kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als Compliance Officer, beim Thema Wesentlichkeitsanalyse, welche Themen werden denn abgefragt? Es wird abgefragt, wie viele Schulungen hast du abgehalten zu gewissen Themen? Da bin ich in der Prävention. Und es wird abgefragt, wie viele Meldungen gab es im Zusammenhang mit Korruption und wie viele Meldungen gab es im Zusammenhang mit der Diskriminierung. Ja, also mit dem Themengebiet Diskriminierung. Das heißt, da bin ich in Wahrheit beim Whistleblowing, da bin ich beim Erkennen von Risiken und das sind Themen, die aber Bestandteile eines Compliance-Management-Systems sind. Wenn ich so etwas gar nicht implementiert habe, das heißt, wenn dieses G bislang im Unternehmen einfach funktioniert als wir haben eh Werte und wir wissen eh, wer bei uns Verträge unterschreiben darf und wie bei uns die Vertretungsregelung ausschaut, und ja, wir halten uns eher an Gesetze, dann wird das in dieser Form zu wenig sein, um diese Anforderungen zu erfüllen. Wenn ich gar nicht drunter falle unter die Verpflichtungen, dann kommen sie aber, weil ich immer Teil einer Lieferkette bin. Das heißt, ich werde mir sowieso irgendwann einmal die Gedanken machen müssen. Das heißt, in Wahrheit ist das jetzt auch ein Appell, weil wir wollen ja in diesem Podcast, wir haben keinen Bildungsauftrag, aber wir wollen Impulse setzen, wir wollen zum Nachdenken anregen und wir wollen Praxistipps geben. Und in Wahrheit wollen wir aber auch einen Appell setzen und wollen appellieren an die Unternehmen, das Thema ernst zu nehmen und insbesondere den Fokus auf das G nicht zu verlieren, weil das ist in Wahrheit schneller umgesetzt, muss man sagen, als wie Maßnahmen im Zusammenhang mit E. Mhm. Ja, S, Wahrung der Menschenrechte, da will ich gar nicht drüber diskutieren, aber G, die Hausaufgaben, die müssten schon längst gemacht haben, die Unternehmen, und wenn nicht, ist jetzt der beste Moment, diese Hausaufgaben auch tatsächlich anzugehen.
Ja, ich glaube, du sprichst da ganz einen wichtigen Punkt an und das wird auch das größere Learning sein, ja, weil ich denke, wenn man mit Unternehmen spricht, wird jeder sagen, ja, ich habe schon meinen Kompass richtig eingestellt und ich trommle meine Grundwerte schon, ja. Aber wenn es jetzt dann darum geht, auch Bericht zu erstatten und dann auch von einem Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferin geprüft zu werden, ja, dann muss ich liefern. Mhm. Ja. Also der begnügt sich nicht nur mit schönen Worten. Es ist völlig klar, dass diese Governance natürlich auch sehr viel was Qualitatives ist, also sehr viel Beschreibendes. Mhm. Aber es gibt auch dort bestimmte Kennzahlen, die ganz systematisch abgefragt werden, wie von dir angesprochen, diese Schulungen und so weiter. Mhm. Und dann, glaube ich, kommt noch ein zweiter Punkt dazu, den man nicht unterschätzen darf. Also in meinen Augen hat ja Compliance auch die Aufgabe, nicht nur den Rahmen zu schaffen, sondern auch in einer gewissen Weise zu kontrollieren, ob das, was man an Vorgaben macht, tatsächlich auch eingehalten wird.
Mhm, völlig richtig.
Und bei einer Nichteinhaltung halt entsprechende Maßnahmen zu setzen, die von bis gehen können. Also da geht es nicht darum, dass man jetzt Richter spielt und jemanden bestraft, aber dass ich einfach sage, okay, jetzt komme ich drauf, ich habe da ein Grundprinzip oder wir haben uns das ausgemacht, wir haben uns jetzt nicht dran gehalten, was tue ich damit? Mhm. Ja? Und ich glaube, auch da kann man wunderbar die Brücke wieder zum E oder zum S schlagen. Ja, wenn ich sage, ich nehme mir vor oder man schreibt in die Grundwerte hinein, Geschlechtergleichheit, also Gremien sollen gleich besetzt sein, ist schön dargeschrieben, wird überall hingeschrieben, faktisch tut sie nichts. Mhm. Ja?
Aber dann gibt es dieses Grundprinzip nicht. Weil in der Compliance gibt es schon eins. Weil da sind wir in Wahrheit bei der Kultur und Kultur begründet sich in Wahrheit durch den Ton from und at the top. Und wenn ich ein Grundprinzip ausgebe, wie es gibt eine Geschlechterneutralität und das wird aber gar nicht umgesetzt, dann gibt es das Prinzip nicht. Nur viel einfacher, wenn ich sage, wir haben ein Rauchverbot in den Büros und die Geschäftsführung raucht in den Büros, dann gibt es diese Regel nicht. Ja? Das heißt, das muss man an dem Punkt schon ganz klar sagen, dass nämlich das G, auch wenn das vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr technisch klingt, mit Regeln, Regeltreue, die drei Säulen, Prävention, Erkennen, Reagieren, ja, das gehört dazu, aber wenn wir von der Compliance und vom G reden, dann reden wir eigentlich von der Kultur. Dann reden wir von Unternehmenskultur und dann reden wir von Vorbildwirkung unserer Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer. Das ist nichts Neues. Das ist kein Thema, das jetzt durch die EU kommt. Das kennen wir selbst aus unserer Kindheit. Compliance hat auch vielleicht leichter übersetzt was mit Erziehung zum tun. Ja? Da gibt es auch, der Compliance ist ein Anleiten, das ist ein Fördern, das ist ein Ermutigen, das ist ein Motivieren, das ist aber auch ein Rügen.
Ja.
Und somit kann man vielleicht Compliance auch mit Erziehung gleichsetzen an der einen oder anderen Stelle. Und das ist keine Erfindung der EU.
Was, wenn wir zum Thema Unternehmenskultur kommen, ich glaube, das ist das zentrale Element, weil die Vorgaben und das Vorleben, das muss von oben kommen. Ja? Also wenn die Geschäftsleitung nicht diese Vorbildfunktion hat, wenn die das nicht tagtäglich vorleben und auch im Unternehmen trommeln, dann wird es in der Mannschaft, im Team auch nicht umgesetzt werden. Und insofern muss dort, sage ich mal, sofern es diese Bewusstseinsbildung noch nicht gibt, das jetzt stattfinden. Und aus meiner Sicht, das Neue, was dazu kommt, durch die Berichterstattung wird es jetzt auch transparent gemacht. Mhm. Ja, also die, die es nicht jetzt schon damit, sage ich mal, auch proaktiv Werbung gemacht haben und das auf die Homepage gestellt haben, ja, spätestens dann, wenn die erste ESG-Berichterstattung erforderlich ist, muss man sie irgendwie dazu äußern, wie das Unternehmen mit dem Thema Compliance umgeht.
Das Thema Transparenz ist ganz wichtig, weil da kommt jetzt in der dritten Folge geht es um das Thema Greenwashing, Pinkwashing, also um die Schönfärberei. Und wenn ich aber plötzlich völlige Transparenz habe bei gewissen Punkten, dann verringert sich ja dadurch möglicherweise auch das Risiko, dass ich Falschangaben kommuniziere, ja, weil sie ja noch prüfbar und nachvollziehbar sein müssen, die Angaben. Ja. Das heißt, die Berichterstattung in diesem Zusammenhang kann auch Risiken minimieren. Das ist jetzt, ohne dass man nämlich tatsächlich darüber geredet haben, in der Vorbereitung wäre das jetzt meine Conclusio daraus. Aber es ist schön, dass wir immer wieder bei der Compliance und immer wieder auch, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit reden, sei es in der ersten Folge jetzt, sei es in dieser Folge, an der Kultur nicht vorbeikommen. Ja, also Kultur ist tatsächlich das wesentlichste Element, insbesondere wenn wir über Compliance sprechen und wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, ja sowieso. Wenn wir das nur weiterspinnen und nämlich in den systemischen Ansatz bringen, dann komme ich nämlich auch wieder zurück zur Politik, weil der systemische Ansatz, also das Compliance-Management-System, erfordert ja die Kultur und erfordert ja auch eine Politik mit einer Strategie und Zielen. Das heißt, genau diese Hausaufgaben muss ich ja auch machen. Und wenn wir jetzt gelernt haben, es gibt eine faktische Verpflichtung, eine gesetzliche Verpflichtung, verbunden mit dem Appell, den wir vorher schon gemacht haben, verbunden mit der Tatsache, dass es kein Unternehmen gibt, das keine Kultur hat, dann sollte man vor dem G in ESG eigentlich keine Angst haben. Aber man sollte es am Radar, insbesondere sogar im Fokus haben, weil das die Basis eigentlich ist für eine erfolgreiche Umsetzung der anderen Säulen, des E und des S, würde ich meinen.
Ich glaube, genauso muss man das sehen. Anders funktioniert es einfach nicht. Und insofern ist ja die geforderte Berichterstattung in diesem Punkt ja ganz gut, ja, weil jetzt, sage ich mal, außerhalb des Gs in den allgemeinen Angaben ja auch gefordert wird, bitte stelle dar, wie du denn gedenkst, deine sozialen und ökologischen Ziele anzugehen, zu bewerten, zu verwirklichen. Und das ist genau der Punkt, wo man eben systematisch an die Sache herangehen muss, weil man es ja erklären muss und man diese Ziele auch nur dann erreichen kann, wenn man einen bestimmten Plan hat.
Und da aus der Praxis kann ich sagen, man kommt in der Compliance auch nicht drum herum, sich mit KPIs auseinanderzusetzen. Ja, und tatsächlich die Fragen, wie viele Schulungen habe ich gehabt, zu welchen Themen habe ich Schulungen gehabt, wie viele Meldungen im System habe ich gehabt, zu welchen Kategorien habe ich denn die Meldungen gehabt. Das sind tatsächlich wesentliche KPIs, um auch festzustellen, wo steht denn auch mein Compliance-Management-System. Das war eine wunderbare Reise eigentlich. Ja, also dieses eigentlich erkenne ich keinen Mythos, muss ich sagen. Ja, also ich erkenne keinen Mythos, weil das G immer schon da gewesen ist. Ja, also das G war immer schon da, insofern kein Mythos und eigentlich ganz prominent, weil die Basis. Das wäre eigentlich eine super Zusammenfassung, könnte man meinen.
Dem kann man nicht viel hinzufügen, ja.
Gut. Also gibt es jetzt zum Abschluss vielleicht noch irgendwas, was du sagen wirst, weil irgendein Praxistipp, irgendeinen Appell von dir noch?
Mein Appell ist, einfach dieses Thema angehen, schauen, wie kann ich es in meinem Unternehmen umsetzen, und zwar jetzt nicht im Sinne einer Belastung, sondern im Sinne einer, welche Chancen kann ich daraus ergreifen, dann wird man, sage ich mal, eine große Freude damit haben.
Mhm. Man wird eine große Freude damit haben, man wird ganz viele Risiken identifizieren und mit den Risiken kann man was machen. Insbesondere hilft vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Hinhören, weil ganz viel in den Unternehmen tatsächlich schon passiert. Wie gesagt, es gibt kein Unternehmen, das keine Kultur hat. Es gibt Menschen, die eine intrinsische Motivation haben, Verantwortung zu übernehmen. Und in diesem Sinne, Verantwortung ist eine Frage der Einstellung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Rainer.
Sehr gerne.
In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Martin Reichertseler.